Hallo und willkommen. Schön, dass wir uns wieder treffen dürfen unter dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und dass wir auf sein Wort hören wollen heute auch wieder. Auch danke für die Worte, die wir von Kevin hören durften und auch die Lieder. Schön. Ich möchte heute weitermachen. Wir sind ja in dieser Reihe. Wir wollen Lektionen aus dem Leben von Petrus durchnehmen. Und wir kommen heute zu unseren vierten oder fünften Lektion, bin ich mal sicher. Es sind so viele. Und wir sind, oder mir ist aufgefallen jetzt im Nachhinein, dass wir jetzt ein, zwei sogar schon übersprungen haben aus Versehen. Ich mal gucken, ob ich die noch nachhole, weil es sind schon interessante Themen. Zum einen mal, als Jesus, also Petrus, ja wohl die bekannte Geschichte, als Petrus auf dem Wasser läuft, ist auch eine große Lektion für ihn und auch für uns. Oder auch die Frage nach der Tempelsteuer zum Beispiel, gell? Wo Jesus ihm das auch aufzeigt, dass der Herr hier sorgt. Und so sind es viele Lektionen, die wir im Leben von Petrus oder aus dem Leben von Petrus auch lernen dürfen, wie er selber auch. Und heute kommen wir zu einer weiteren Lektion. Ihr dürft mal nebenbei aufschlagen, die Bibel, Matthäus 19. Wir kommen ja eigentlich vom Berg der Verklärung, das war ja das letzte Mal, Berg der Verklärung, da nimmt er ja auch Jesus seine drei engsten Jünger mit sich, Johannes, Jakobus und gerade dieser Petrus. Und dann kommen sie ja vom Berg wieder runter, sie sind ja oben im Norden von Galiläa unterwegs, wahrscheinlich auf dem Berg Hermon war das oder Tabor, man weiß es noch nicht genau, es wird auch nicht genannt, er war auf jeden Fall sehr hoch, dieser Berg. Und darauf heilt er ja dann diesen dämonensüchtigen Knaben. So beschreibt es die Überschrift hier in Matthäus. Ja, und dann kommt ja diese zweite Ankündigung seines Todes. Dann das, was ich überspringe jetzt heute, die Zahlung der Tempelsteuer, auch im Zusammenhang mit Petrus, der ihn hier fragt. Ja, aber wir gehen ins Kapitel 19 und da möchten wir uns zu Beginn jetzt mal die Verse 27 bis 30 anschauen und lesen. Matthäus 19, Vers 27 folgen. Da antwortete Petrus und sprach zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Spannende Verse. Und ich möchte mal der Predigt heute die Überschrift geben, was ist denn der Lohn dafür, wenn wir Jesus nachfolgen? Es war ja jetzt 1. Mai, Tag der Arbeit, obwohl da keiner arbeitet. Aber da gehen ja eigentlich, da geht es ja nicht nur um Maibaum, sondern da geht es ja eigentlich darum, da gehen ja Arbeitnehmer und Gewerkschaften ja teilweise auf die Straße, um für gerechten Lohn einzutreten. Ja. Teilweise gerechtfertigt, teilweise aber auch völlig überzogen mit 4-Tage-Woche und so weiter. Es geht um Lohn, um Lohn heute. Und das passt auch, wenn ich irgendwie jetzt sage, weil wir von diesem 1. Mai kommen. Und das war eigentlich schon auch im alten Orient so. Da gab es ganz, ganz viele Hilfskräfte, teilweise auch so Tagelöhner. Ja. Die haben einen Tag gearbeitet und haben dann täglich ihren Lohn bekommen. Und das ist nicht eine Erfindung von den Menschen, das ordnet sogar schon Gott im Alten Testament an. Das ist ihm auch ganz besonders wichtig. Das ist eine biblische Ethik, sage ich mal so. Die zielt darauf, dass diese gerechte, aber auch diese sofortige Entlohnung geschieht. Und ja, zu Zeiten Jesus betrag dieser Tageslohn ja ein Denar. Das entnehmen wir auch teilweise von Gleichnissen, die Jesus selber auch nennt, gell? Zum Beispiel diese Weinbergs-Gleichnisrede und nach mosaischem Gesetz auch da sollten gerade diese biblischen Herren ihren Tagelöhnern, ihren Arbeitern, Mietlingen, oft Fremdlinge auch, diese Arbeit sofort entlohnen. Warum? Weil der ja darauf angewiesen war. Abends ging es dann noch zum Supermarkt und dann hat man sich das gekauft, um die Familie zu versorgen oder ja, durchzukommen. Sie haben von Tag zu Tag gelebt. Im Vertrauen natürlich darauf, dass sie abends ihren Lohn bekommen. Und zu der Zeit oder ja, in diese Zeit spricht hier Jesus ja auch von diesem Lohn der Nachfolge. Ich möchte noch einfach in diesem Zusammenhang jetzt einfach noch eine Stelle nennen, die das auch nochmal unterstreichen soll, warum Gott es auch schon im Alten Testament anordnet. Ein Beispiel, viele Beispiele, zum Beispiel 3. Mose 18, da heißt, der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Noch eine weitere, 5. Mose steht es, 24, am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht, denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Also Gott ist ganz wichtig, diese gerechte und rechtzeitige vor allem auch Entlohnung. Und daraus entnehmen wir eigentlich gleich zwei, ich sag mal so, Eigenschaften oder auch gleich zwei Punkte mit. Gott ist ein Gott, wenn der das anordnet, der ist ja nicht so was, dass er etwas anordnet und es sich nicht selber hält, gell? Sondern Gott ist auch ein Gott, der selber entlohnt. Ein Gott, der belohnt und entlohnt. Das sehen wir auch in diesem Beispiel von Petrus hier, wenn es gerade in diesem Zusammenhang steht mit der Frage, der Lohn der Nachfolge, ja, wie ist es damit? Und eine zweite Sache finde ich hier auch, gerade in diesem Zusammenhang mit der Nachfolge, der zweite Punkt, den wir jetzt ja gleich schlüssig auch sehen, ist, Nachfolge bedeutet nicht ein, ja, sag ich mal, etwas, dass man es nur tut, dass man hinterherläuft und sonst nichts, das ist nicht etwas Passives, sondern Nachfolge bedeutet immer aktiv im Reich Gottes zu arbeiten, aktiv zu sein und im Dienst des Herrn für ihn zu stehen. Weil wir sprechen ja von Lohn und wir wissen auch selber, Lohn muss man sich verdienen. Naja, okay. Also man muss was tun dafür. Leider heutzutage, es gibt auch viele, gell, die verdienen auch Lohn und machen nichts. Aber das ist nicht der gerechte Lohn. Ja, das ist nicht der gerechte Lohn. Ja, heute geht es um die Frage, was ist denn der Lohn dafür, wenn wir Jesus nachfolgen? Das vorletzte Mal war es ein anderes Thema, aber ein gleiches Thema. Eigentlich hätte man das auch in eine Predigt packen können, das wäre zu viel gewesen. Nämlich darum ging es in diesem vorletzten Mal, in der Predigt, da ging es darum, was ist der Preis der Nachfolge? Was ist der Preis? Ja? Jeder Arbeiter, der zahlt ja irgendwie einen Preis dafür, dass er was bekommt. Ja? Ein Arbeitnehmer, der verpflichtet sich ja zum Beispiel auch, seine Aufgaben, seinen Dienst nachzukommen. Und der Arbeitgeber dagegen, er verpflichtet sich, gerade diesen Arbeitnehmer dafür zu entlohnen, zu bezahlen. Heutzutage ist das vertraglich festgelegt, früher war das oft nur mündlich, heutzutage leider zählt das wörtliche oder das mündliche Wort nicht mehr viel, deswegen wird es immer vertraglich, schriftlich niedergeschrieben, dass auch ja jeder seine Aufgaben nachgeht. Früher war das mehr das Mündliche, was man ein Übereinkommen war, ja. Genau, und das war das letzte Mal das Thema. Da ging es um den Preis der Nachfolge. Und weil das so im Zusammenhang jetzt auch mit diesem Lohn der Nachfolge steht, möchte ich einfach nochmal kurz eine Wiederholung machen von diesem vorletzten Mal, für diejenigen, die da nicht da waren. Ja, der Preis der Nachfolge. Da haben wir festgestellt, da sagt Jesus, es ist ganz wichtig, dass du, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dass du dir bewusst bist, was für einen Preis das hat. Für dich. Für dich und dein Leben. Und wir haben festgestellt, dass der Preis hoch ist. Er kostet dich, ich möchte es übertrieben sagen, und es ist nicht übertrieben eigentlich, aber es kostet dich dein Leben, dein Eigenleben. Das ist der Preis, den du zu zahlen hast, wenn du Jesus nachfolgen möchtest. Jesus sagte an einer Stelle, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Harte Worte, aber klare Worte. Und das ist die Bedingung. Eine Bedingung, die Jesus sagt, wenn du ein Jünger Jesu werden willst. Und das ist ein Preis. Und Jesus, der verheimlicht dieses Preis nicht. Er will, dass du dir im Klaren bist. Dass du eine wohlüberlegte Entscheidung für ihn triffst. Und das ist jetzt so eine Sache. Wir werden nachher drauf kommen. Weil der Mensch denkt, die Rechnung geht doch nicht auf. Ich schenke mein Leben und was habe ich eigentlich von Jesus? Lohnt sich das? Ja? Der rechnet eins und eins menschlich und denkt so, ja, wir Menschen sind doch alle gewinnorientiert. Ja, womöglich, wir investieren wo hinein und das soll sich doch gelohnt haben am Ende. Ja? Ein rentables Endergebnis, uns Schwaben, vor allem die so wirtschaftlich denken, ist doch so wichtig. Wenn wir da rein menschlich an diese Sache der Nachfolge Jesus rangehen würden, dann verstehe ich jeden, der sagt, das ist doch blöd. Ich lebe, ich muss sterben. Ich sollte eigentlich jeden Tag in Saus und Braus leben und genießen und tun und lassen, was ich möchte. Ich verstehe das, wenn man rein mit diesen Gedanken in die Nachfolge geht oder die Frage nachgeht. Aber Jesus sagt hier ganz klare Worte. Wer Vater oder Mutter, Sohn, Tochter, wer sein eigenes Leben mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Der kann nicht mein Jünger sein. Das zeigt eigentlich, diese persönliche Selbstverleugnung, die steht in der Nachfolge, ja, an der Tagesordnung. Und das Kreuz auf sich nehmen, die Schmach Christi zu tragen, verlacht zu werden, verhöhnt zu werden, vielleicht ja, in der Welt kein Ansehen zu genießen, das ist einem Christen, einem Nachfolger Jesu verheißen. Der Knecht ist nicht über seinen Herrn, über seinen Meister. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist uns verheißen als Nachfolger Jesu. Gehasst zu werden, ja, selbst Fremdlinge auf Erden zu sein. Wir haben es jetzt auch gehört, Nachfolger Christi, die haben oder die wissen, das hier ist keine bleibende Stätte hier auf Erden, sondern sie streben nach etwas anderem, etwas Zukünftigen, etwas Ewigen, eine Heimat droben im Himmel, die uns bevorsteht. Fremdling auf Erden. Ja, aber ich finde so, mit der menschlichen Logik kann man das nicht ergründen oder begründen. Warum folgst du Jesus nach? Wenn dich jemand heute fragt, warum folgst du Jesus nach? Können wir das mit menschlichen Argumenten begründen? Da stoßen wir an Grenzen, finde ich, oder ich persönlich. Weil ich kann jetzt menschlich nicht irgendwelche Vernunftsschlüsse hier dem einen erklären wollen, der das geistliche Prinzip nicht verstanden hat. Oder dieses Ewige, das Göttliche, das, was die Bibel uns lehrt. Und das zeigt mir persönlich auch, ich kann einen Mensch nicht bekehren. Ich kann einen Mensch auch nicht wirklich rein aus menschlicher Überzeugung versuchen heraus, ja, zu überzeugen. Wir können das Evangelium der Gnade Gottes in Jesus Christus und vor allem, was die Bibel uns lehrt, das Leben hier auf Erden, aber auf was es eigentlich ankommt, die Sinnesfrage, die kann ich nur biblisch begründen, aber nicht menschlich, mit menschlicher, logischem Denken. Da stoße ich an meine Grenzen. Und ich stelle mir so die Frage, jetzt geht es ja auch um den Lohn der Nachfolge und der steht ja in einem Zusammenhang mit dem reichen Jüngling. Und die Stelle wollen wir uns auch anschauen. Ich möchte sie nicht vorlesen, sondern einfach mal frei erzählen. Da kam ja ein reicher Jüngling, der Name wird nicht mal genannt, zum Herrn Jesus. Und dann sagte dieser reiche Jüngling, Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erben oder zu erlangen. Und dieser reiche Jüngling, der hat den Denkfehler. Er hat gemeint, mit guten Werke, mit Gutes tun, kann ich das ewige Leben erlangen. Und übrigens, so denken sehr, sehr viele Menschen heutzutage, ja, die irgendwie an eine Zukunft nach dem Tod glauben, aber nicht genau wissen, wie. Die reimen sich da was zusammen und der Mensch meint von seinem humanistisch-human-denken, ja, der meint, dass er durch gute Werke, durch gutes Tun, ja, rechtschaffend sich das ewige Leben erben könnte oder erlangen könnte. Und Jesus, er korrigiert ja hier diesen reichen Jüngling auf eine ganz besondere Art und Weise. Gell? Er fragt ihn ja, was soll ich Gutes tun? Und dann sagt er, ja, haltet die Gebote. Und dann sagt er, welche? Und Jesus zählt hier jetzt mal nur die zwischenmenschlichen Gebote. Benny macht ja mit uns die 10 Gebote durch. Wir wissen, die ersten Gebote, die zielen ja auf die Beziehung zu Gott. Und die restlichen Gebote, ich glaube ab dem 5. Gebot, die zählen alle zwischenmenschliche. Du sollst nicht sterben. Schön wär's, wenn wir das tun könnten. Nein, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst die anderen nicht verleugnen, also falsch über sie reden. Und so diese ganze zwischenmenschliche Gebote zählt Jesus hier diesem reichen Jüngling auf und sagt, dass er die halten soll. Und dann sagt er ja ganz, ja, die habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ich weiß nicht, ob es so war, aber an einer anderen Stelle, ein anderer Evangelist sagt dann, Jesus gewann ihn lieb. Und es gibt Menschen, die sind wirklich sehr Rechenschaft, so, die sind gute Menschen. Da würde man sagen, hey, der bemüht sich stets und da kann man wirklich auch nicht so zwischenmenschlich was Schlechtes über einen sagen. Selbst über Nicht-Christen, ja. Die leben ja manchmal sogar schon fast besser wie ich. Aber Jesus, und er kann es alleine, er schaut diesem Mann ins Herz. Und wir sehen, wo sein Problem liegt. Das war vielleicht nicht das Zwischenmenschliche, aber seine Beziehung zu Gott. Diese ersten Gebote, da fragt Jesus gar nicht nach, aber wir wissen, was das erste Gebot ist, ja? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst ja keine anderen Götter neben mir haben. Und was war sein Gott? Das Geld. Das Geld. Und das war eben sein Fallstrick. Und Jesus nennt es ja in dem Zusammenhang, wie schwer haben es die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Ich denke, neben Ansehen und ja, angesehen zu werden in dieser Welt, ist gerade der Reichtum wahrscheinlich und ja, die Güter dieser Welt das größte Hindernis für einen Menschen, ins Reich Gottes einzukehren, also umzukehren und eine Entscheidung für die Nachfolge Jesus zu treffen. Und wir sehen es leider bei diesem reichen Jüngling, er ging betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Er war nicht bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen. Er war nicht bereit dafür. Seine Rechnung im Kopf, sage ich mal so, die ging nicht auf. Er hat sich entschieden für die andere Seite und nicht für die Nachfolge Jesus. Wie viel anders war es doch bei den Jüngern. Hier unser Petrus. Erinnern wir uns, Jesus begegnet auch ihn. Und er ruft ihn in die Nachfolge. Folge mir nach. Übrigens, Jesus ruft auch hier diesen reichen Jüngling in die Nachfolge. Komm, folge mir nach. Und wir sehen die unterschiedlichen Reaktionen. Bei Petrus war es, dass er alles hinter sich ließ und Jesus nachfolgte. Er war verheiratet, müsst ihr euch vorstellen. Ich weiß nicht, ob er Kinder hatte, aber er ließ seine Familie, seine Frau, seine Kinder, sein Gewerbe, er war ja Fischer, er ließ alles zurück, um einem Mann aus Nazareth zu folgen. Was hatte dieser Jesus aus Nazareth denn schon zu bieten, rein menschlich mal betrachtet? Gar nichts. Gar nichts. Jesus sagt selber, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels, die haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hatte nichts zu bieten. Keine äußerliche Pracht oder ja, Gestalt in der Hinsicht, die so anziehend war, dass die Welt in dem Hinsinn irgendwie seinem, was er jetzt hier so zu bieten hätte, ja, das irgendwie zu deswegen Jesus nachzufolgen. Selbst der Prophet Jesaja sagt ja auch, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und dann stellst du dir vielleicht selber die Frage, wenn du noch nicht in der Nachfolge stehst, diesem Mann soll ich folgen? Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Ich denke, wir alle Menschen, wir würden von uns aus nicht freiwillig dem Mann von Golgatha folgen. Nicht. Es ist ein Wirken Gottes in unserem Herzen. Es ist ein Arbeiten Gottes an uns, dass wir eine Entscheidung für ihn treffen. Es ist eine freiwillige Entscheidung, unsere Entscheidung. Aber es ist ein Wirken Gottes, dass ein Mensch an diesen Punkt kommt, wo er wegblickt von sich, von seinem logischen Denken und wo das Wort Gottes in aller Klarheit ihn überführt. Überführt von dem wahren Leben, von dem wahren Leben, was Jesus nur schenken kann. Wir haben es heute Morgen auch im Abendmahl gehabt. Dieses wahre Leben, das Jesus uns wünscht, das Gott uns wünscht, dass der Sünder, der sterben muss, dass er nicht in diesen ewigen Tod, als ewigen Tod erfahren muss. Und das ist ein Wirken Gottes, dieses Wirken des Wortes Gottes an uns Menschen, dass der Mensch hier überführt wird von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und das sehen wir auch im Leben eines Petrus. Was waren diese zwei Dinge, die er erkannt hat? Er sagte zu Jesus in diesem Boot, ihr erinnert euch, Frage an euch, was sagte er? Geh hinfort. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das Erste, was der Mensch erkennen muss. Und das ist ein Wirken Gottes. Das sieht man auch im Leben von dem Petrus. Er hat erkannt, ich bin ein Sünder. Aber das zeigt uns gleich in diesem Blick oder in dieser Begegnung mit unserem Herrn Jesus, sah er auch oder erkannte er auch, wer Gott ist, wer der Herr Jesus ist. Und dieses Zusammenspiel, das führt dazu, dass ein Mensch, wenn er das wirklich erkannt hat, und das wünsche ich uns allen, dass ein Mensch alles hinter sich lässt, bereitwillig und freiwillig den Mann von Golgatha folgen möchte. Petrus wusste zu der Zeit noch gar nicht, was ihn erwartet in dieser Nachfolge, aber er folgt. Und das ist der erste Glaubensschritt. Er folgt einem Mann, den er noch gar nicht wirklich kannte, aber im Vertrauen und vor Glauben, das ist der Weg. Diesem Mann muss ich folgen. Das ist Glauben. Das ist der erste Glaubensschritt, den ein Nachfolger Jesus tut. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Der Grund, warum wir Jesus folgen, und das ist wirklich was Wunderbares eigentlich, da gibt es auch ein Lied, der Grund, warum wir Jesus folgen, ist um seiner Person willen. Wir sprechen jetzt vom Lohn, ja? Vom Lohn, den er uns verheißt, wenn wir ihm nachfolgen. Aber der Lohn ist nicht der Grund, sondern der Grund ist seine Person. Seine Person, nicht seine äußerliche Pracht, nicht die Wunder, die er auch tat. Es folgten ihm viele nach, auch wegen der Wunder, aber das war nicht wirkliche Nachfolge Jesu. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Das waren nicht seine Segnungen, auch seine Verheißungen. Das ist nicht der Grund in erster Linie. Der Grund ist seine Person. Und vor allem wir, die wir auch die Bibel haben als Ganzes und dann noch, die Jünger haben das ja noch nicht erfahren, erst später kamen sie ja, oder haben wir auch wirklich geistlich diese Bekehrung erlebt. Jesus sagt ja auch zu Petrus, wenn du dich einst bekehren wirst, ja, das ist nochmal ein Unterschied. Wir sind denen Jüngern so weit und viel voraus, wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, ja, diese Liebe, und diese Dankbarkeit, die wir auch als Grund dafür haben, ihm nachzufolgen. Ich denke, das sind diese Dinge. Es geht um seine Person, warum wir folgen. Das ist der Grund der Nachfolge. Aus Liebe, aus Dankbarkeit. Das sollen unsere Motive sein. Und natürlich diesen Glauben auch. Diesen Glauben, etwas nicht zu sehen, aber zu wissen und zu hoffen und ein festes Überzeugtsein von dessen Tatsachen. Ja? Das ist unser Motiv hoffentlich, warum wir Jesus folgen. Ja, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung von dem Preis der Nachfolge. Wenn wir jetzt aber über diesen Lohn der Nachfolge Jesus sprechen, dann muss ich auch betonen, Lohn verbinden wir immer mit Verdienen. Ich verdiene mir etwas. In dem Zusammenhang muss ich sagen, es trifft in manchen Dingen ein, weil es hat eine Bedingung, die wir erfüllen müssen, dann bekommen wir es. Aber eins möchte ich ganz auch betonen, weil Jesus spricht hier auch von dem ewigen Leben, dass wir den Lohn, diesen großen Lohn, den wir in Zukunft erwarten, ja, das ewige Leben, wenn wir ihm folgen, dass wir den niemals verdienen könnten. Ja? Der Sinn des Lohnes, der Nachfolge hier, ist eher eine, wie soll ich sagen, so eine Art Entschädigung. Ja? Aber nicht ein Lohn, ich verdiene es mir, ja? Ich habe was dafür getan. Das wäre ja wieder Werksgerechtigkeitslehre. Nein, das möchte ich hier nochmal an dieser Stelle betonen. Es ist keine Werksgerechtigkeitslehre. Es ist eine unverdiente Gnade. Es bleibt ein unverdientes Geschenk Gottes für uns Menschen. Und das macht ja auch Jesus beim reichen Jüngling klar. Jesus sagt, Petrus sagt im Vers 27, gehen wir in unseren Text. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Das ist eigentlich eine krasse Frage so, ja. So, ich denke so, deswegen mag ich auch Petrus so, der ist ehrlich, weil wir denken doch alle irgendwie so, aber sie trauen zum Beispiel nicht zu sagen oder so, ja. Das hört sich vielleicht ein bisschen so fordernd an. Aber ich finde, das ist, glaube ich, hier, wir sehen es auch an der Reaktion von Jesus, er tadelt ihn hier nicht, er weist ihn auch hier nicht zurecht, völlig gerechtfertigt, dass wir jetzt mit dieser Frage, die uns vielleicht auch innerlich bewegt, zu Jesus kommen und fragen, ganz ehrlich, hey, wir haben alles verlassen. Und die Vorgeschichte kennt ihr ja, ich habe es gerade erzählt, vom reichen Jüngling, der war nicht bereit, aber wir haben alles verlassen. Und vielleicht gibt es Situationen auch in deinem Leben, wo du vielleicht auch schon dir die Frage gestellt hast, ja, für was das Ganze? Für was? Und man denkt vielleicht dann doch wieder menschlich drüber nach und dann, hey, lohnt sich das jetzt wirklich? Und es ist wunderbar, dass wir hier so offen und ehrlich auch mit Jesus drüber reden können, ihn fragen dürfen. Und dass es uns Petrus als ein Vorbild so ein bisschen auch fragt und wir daher auch eine Antwort von Jesus in seinem Wort finden. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Ich möchte mal so sagen, uns Christen, uns Jünger, Nachfolger Jesus, ist gestattet auch so zu fragen und zu denken, darüber nachzudenken. Ich habe schon erwähnt, wir Menschen neigen ja dazu, gewinnorientiert zu denken und zu leben. Haben sich Zeiten, die wir für Jesus, fürs Reich Gottes eingesetzt haben, hat sich das gelohnt? Den Aufwand, den wir betreiben, ich denke manchmal an die Zeltlager, was für Aufwände das sind, für ein paar kurze Tage, lohnt sich das? Mühen, dieses, ja, vielleicht ein Telefonat führen, wo man sich Zeit nimmt, oft ist das Zeitfaktor, ja, ich spreche nicht vom Geld, das ist anderes, aber auch das Geld natürlich. Hat sich das gelohnt? Und wir denken menschlich, ja, wenn es am Ende nicht ein rentables Endergebnis ist, dann mögt man manchmal in manchen Situationen doch verzweifeln oder den Mut verlieren, weiterzumachen. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass man dann so Punkte kommt, wo man dann denkt, ja, wenn man nicht sieht vor allem, gell, lohnt es sich da weiterzumachen? Da muss ich mir selber jetzt auch durch diese Predigt Mut zusprechen, weil ich habe das nicht von mir aus, ja. Die Predigt gilt auch mir, möchte ich mal so Klammer zu sagen. Ja, diese Denkweise, die kennen wir alle, ist für alle nachvollziehbar und klingt eigentlich auch in erster Linie, wenn man so nimmt, völlig logisch und auch vernünftig, gell, so. Sowas erreicht man eigentlich auch nur. Die Mühen, die man für etwas gibt, die müssen ja etwas zu etwas führen, sonst kommt man ja nicht voran. Und das ist vor allem in dieser Nachfolgegeschichte mit Jesus ja so ein spannendes Thema. So ein spannendes Thema. Daher finde ich so, wie schon gesagt, super, dass Petrus hier diese Frage stellt und wir eine Antwort von unserem Herrn höchstpersönlich bekommen. Und das ist jetzt eigentlich der Hauptteil meiner Predigt. Jetzt habe ich eine halbe Stunde über dieses uns dahin zu führen gesprochen. jetzt möchte ich im zweiten Teil eigentlich davon reden, was uns ermutigen soll. Dass wir weitermachen. Dass, wenn wir in der Nachfolge stehen, dass wir ermutigt sind, weiterzumachen. Auch wenn wir vielleicht momentan noch kein Ergebnis sehen, diesen Lohn vielleicht noch gar nicht sehen, dass ich uns darauf besinnen möchte. Mich persönlich auch. Dass wir daraus, und ich denke deswegen, sagt es Jesus ja auch, dass wir ermutigt werden, weiter im Dienst des Herrn zu stehen, als Gemeinde, aber auch ganz persönlich in unserem Umfeld, wo wir stehen. Und das möchte ich in dem zweiten Teil machen. Ihr kennt alle Pastor Latzel. Und der sagt ja einmal so schön, wir sind eigentlich PR-Manager im größten Reich der Welt, des Universums, im Reich Gottes. Wir dürfen Werbung machen für ihn. Weil wir haben wirklich Grund, Werbung zu machen für das Reich Gottes. Ja, wir dürfen wirklich Public Relation für Jesus machen. Unsere Aufgaben als Christen, als Nachfolger Jesus, ist es, Menschen dazu einzuladen. Es ihnen versuchen zu erklären, ihnen zu zeigen. Ja, es ihnen wirklich Werbung für Jesus zu machen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Wir haben so viele Möglichkeiten in unserer heutigen Zeit. Wir dürfen Gespräche führen mit Menschen, Arbeitskollegen und Freunde. Wir haben auch einen, der verteilt gerne Flyer. Wunderbar. Werbung machen für Jesus. So wunderbar, dass wir das können, auch in unserer heutigen Zeit mit dem Internet. Wir haben alle so ein Handy, ich habe es jetzt nicht da. Ein Status mit einem schönen Bibelvers. Kostet vielleicht Überwindung, ja? Wer liest das alles? Mein Arbeitgeber, mein Vorgesetzter und so weiter, ja? Werbung machen für Jesus. Wie wunderbar die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. So möchte ich heute auch Werbung machen und da könnte ich jetzt viel nennen. Vor allem, wenn es jetzt um den Lohn geht. Ihr werdet euch überrascht sein vielleicht. Aber ich möchte uns drei Punkte noch nennen, jetzt die letzte Zeit, die ich habe. Drei Punkte, die sich auf den Lohn der Nachfolge beziehen. Wir wissen, der größte Lohn, den wir einmal empfangen werden, ist das ewige Leben. Das nennt auch der Herr Jesus. Das ewige Leben. Und das werden wir dann am Feierabend bekommen, unseres Lebens. Ja? Wie den Tagelöhner auch. Am Ende der Arbeit, dann wird das Lohn, die Lohntüte ausgeteilt. Und das ist ewiges Leben in der Herrlichkeit bei Jesus. Darauf dürfen wir freuen, aber nicht so früh. Erst wenn es in die Ewigkeit geht, wenn der Herr die Zeit für uns bestimmt, wie auch für unsere Schwester Erika. Ja? Dürfen wir auch sie im Gebet natürlich auch vor unserem Herrn bringen. Und da gibt es Arbeiter, ich möchte es in diesem Beispiel nennen, des Weinberges, die werden früher berufen. Und da gibt es Arbeiter, die werden später berufen. Die einen werden mit 15 Jahren gläubig und haben viele Jahre, wo sie den Herrn dienen dürfen. Die anderen werden vielleicht erst mit 50, 60 Jahren gläubig. Und das ist Gnade, dass man einer im hohen Alter noch zum Glauben finden darf. Und da sind natürlich seine Arbeitsstunden weniger, wie einer, der schon mit 15 Jahren im Reich Gottes dienen darf. Aber am Ende gilt es für jeden dasselbe. Einen Denar. Ihr kennt das Beispiel, ich muss es nicht nennen. Einen Denar. Ich würde sagen, das ewige Leben. Diesen Lohn, den wir erwarten dürfen, auf den wir uns freuen dürfen. Ich denke, das ist auch ganz für das Erste, dass ich euch auch motivieren wollte. Das ist wahrscheinlich das Größte, was wir nennen dürfen in dem Zusammenhang. Aber, und da dachte ich so drüber nach, wir haben einen viel wunderbaren Herrn. Und das ist uns gar nicht bewusst, weil wir haben auch noch einen Lohn oder Löhne, die nehmen wir manchmal gar nicht so wahr. Und die beziehen sich aufs diesseitige Leben. Ich möchte es mal so erklären. Ich schaffe in einer Firma, da gibt es einen Kaffeeautomat. Toll wäre es, wenn der umsonst wäre. Da gibt es eine Kantine. Toll, wenn man da einfach reingehen könnte und sich bedienen kann und lecker sein Essen holen kann, umsonst. Ich habe einen Arbeitgeber, der gibt mir umsonst Arbeitsschuhe, Arbeitssicherheit, der sorgt um mein Wohl. Da ist ein Arbeitgeber, zu dem kann ich immer kommen, wenn ich Probleme habe, der hilft mir. Der kommt mit mir an meine Schiene, der erklärt es mir nochmal. Ich habe einen Arbeitgeber, ich habe Arbeitskollegen. Wir arbeiten aufs gleiche Ziel zu. Wir sind ein Team, eine Gemeinschaft. Ich habe einen Arbeitgeber, der ruft mir an. Der fragt mich, wie es mir geht. Und er ist jedes Mal für mich da, wenn ich zu ihm komme. Und ich möchte mal sagen, was ist das für ein Lohn? Und wie kann ich nur Werbung machen für diesen Arbeitgeber? Wechsle in die Firma Gottes. Wechsle in Reichs Gottes. Das ist das Vernünftigste, was du tun kannst. Alleine dafür, wenn du dich allein mal darauf besinnst, was wir schon hier in unserer Erdenzeit in Jesus Christus haben, als unseren Herrn. Wir müssen irgendjemand dienen, sagt die Bibel. Entweder wirst du Knecht sein der Sünde oder du darfst Mitarbeiter, ein Diener Gottes im Reich Gottes sein. Ich kann uns nur bewerben und ermutigen, wenn du es noch nicht getan hast, wechsle zu dieser Firma. Wunderbar. Und so ist es im Reich Gottes. Daher der erste Punkt, die hundertfache Vergeltung Gottes. Ich möchte es mal überschreiben. Die hundertfache Vergeltung Gottes. Jesus sagt hier, wer das alles verlassen hat, Häuser, Brüder, Schwestern, Vers 29, Äcker, um meinen Namen willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Hundertfältige Vergeltung. Und da möchte ich einen Merksatz aufstellen und sagen, Gott lässt sich von uns nichts schenken. Und das muss man einfach mal drüber nachdenken. Gott lässt sich von uns nichts schenken. Alles, jedes Gebet, kleine Gebet, auch das wir sprechen für eine liebe Schwester, vielleicht für deinen lieben Bruder, irgendetwas, was wir für ihn tun, für seinen Namen, in seinem Namen, fürs Reich Gottes, das wird hundertfach vergolten werden. Das ist eine Zusage, das ist Garantie. Garantie. Ich kenne mich mit Sparzinsen, mit Anleihen und dem ganzen Zeug, Wertpapiere, Aktien, gar nicht so gut aus. Da bin ich eine Niete. Aber was ich so mitbekomme, ist, dass gerade auch, was die Zinsen betrifft, dass die gerade nur einen Weg kennen, die gehen in den Keller. Und dass in unserer heutigen Zeit, ja, vor allem Sparer, große Verlierer sind. Ja. Minuszinsen und so, Inflation, ihr kennt das Ganze. Und dann wurde ich an die Stelle erinnert, Matthäus 4, Vers 20. Ihr kennt die auch auswendig. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wisst ihr was? Bei der Bank Gottes, da gibt es die unschlagbarsten Zinsen. Nicht 1%, keine 10, auch nicht 100. Hundertfältig, das ist was anderes. Das ist wie wenn du heute oder nachher zur Bank gehst, 100 Euro anlegst und in einem Jahr 10.000 Euro abheben darfst. Hundertfach vergolten. Das gibt es bei Gott, das gibt es nur bei der einen Bank. Ich kann uns daher auch nur bewerben. Investiere nicht in Aktien, investiere nicht in Anleihen und Wertpapieren oder kauf Immobilien, Gold, Edelmetalle, investiere in Reich Gottes. Investiere dich ins Reich Gottes, der besten Bank der Welt, zudem die beste Versicherung. Das ist ja das andere Thema. Die Menschen, die sich nur darum bemühen, ihr Gut und Habe zu vermehren oder nicht mal vermehren, nur zu sichern, die sind ständig in Sorge. Aber wir dürfen wissen, wenn wir ins Reich Gottes investieren, da ist es uns garantiert, es wird uns hundertfach vergolten werden. Auch die kleinsten Dinge, die keiner sonst wahrnimmt, Gott sieht alles. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung, was für Mut darf es uns doch geben, weiterzumachen und Jesus zu folgen. Der zweite Punkt sind so diese Löhne, sage ich mal, also in Anführungsstrichen die Löhne, die uns Gott hier schon auf Erden gibt. Also ich kann da ins Endlose jetzt reden, aber was mir ganz wichtig geworden ist, ist dieser Trost Gottes. In so einer trostlosen Zeit, wie wir heute leben, und vor allem, wenn es dann am Ende zugeht oder in Krankheitstagen, schwere Dinge auf uns einstürzen, Schicksalsschläge, wie man sie nennt, da sieht man oft den Unterschied. Da sieht man gerade den Unterschied von Menschen, die den Trost Gottes haben dürfen und Menschen, die ja nicht in der Nachfolge stehen, die völlig trostlos sind. Man vertröstet sich vielleicht gerne, ja. Es wird schon wieder alles, ja, Zeit heilt Wunden. Dumme Sprüche, wirklich. Stimmt nämlich nicht. Wenn man nicht diesen wahren Trost hat und findet und bekommt durch Jesus. Ja, auch uns ist viel Leid verheißen und auch in unserem Leben mögen manche Dinge wirklich, ja, schwer sein zu ertragen. Aber man sieht oft einen Unterschied. Der eine ist, die wo nicht glauben an Jesus Christus, die sind am Boden zerstört und wirklich elend, elend. Und ein Gläubiger, dem was widerfährt, natürlich ist der auch zu Tode betrübt und weint vielleicht. Aber da darf es auf die Knie gehen und da darf man Trost Gottes erfahren und der uns verheißen worden ist. Und das ist schon ein ganz großer Punkt, wo ich auch irgendwie finde, was nur wir Kinder Gottes, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, haben dürfen. Jetzt schon hier auf Erden. Den Trost Gottes. Auch sehr viele Kritiker, ja, Bibelkritiker und einfach die auch das, den christlichen Glauben angefeindet haben, wie zum Beispiel Karl Marx. Die sprechen von diesem Glauben als, ja, eine Trostreligion. Und so ist es. Eine, wirklich diesen Trost Gottes zu haben. Wer nicht vertröstet von Gott, und doch werden wir getröstet, ja, in so vielen Situationen, wie wunderbar. Es ist etwas, wo man sich festhalten kann. Es ist nicht irgendwie was, wo kein Hand und Fuß hat. Nein, das ist wirklich etwas, ein Wissen zu haben. Gott ist da und Gott ist bei mir. Wie wunderbar. Ein weiterer Punkt noch, bevor ich zum Schluss komme, was mir auch so eingefallen ist über diesen Lohn, den wir haben als Nachfolger Jesus Christus, ist Vergebung. Vergebung. Wir als Christen haben diese Zusage, wenn wir zum Thron der Gnade treten, dann empfangen wir Gnade und Vergebung und Hilfe auch. Das ist ein anderer Punkt noch. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wisst ihr, das habt ihr auch selber schon erfahren, wie das einen beflügelt und wieder frei macht. Vergebung ist so wichtig. Und wenn ein Mensch das nicht erfährt, dessen Leben wird immer mehr beschwert. Ein Mensch, der nicht mit Gott lebt. Und wir sind Menschen, auch selbst als Christen, wir verfehlen es ja mannigfältig. Unser Leben geht immer wieder zurück zum Kreuz. Es darf immer wieder zurückführen zum Kreuz. Und wir dürfen Vergebung erfahren. Und das ist so was Großes, so ein Vorrecht als Gott, als Kinder Gottes, dies tun zu dürfen. In dem Zusammenhang auch dieser Friede. Frieden mit Gott zu wissen, ich habe Frieden mit Gott aus dieser Gnade, aus dieser Vergebung der Sünde. Mir ist Erbarmung wieder erfahren und ich darf Frieden mit Gott haben und wissen. Und ein Mensch, der nicht mit Gott lebt, der sich gegen Gottes und seine Nachfolge Jesu entscheidet, der hat immer diese bange Sorge, ja, nicht diesen Frieden mit Gott zu haben, und er verspürt diesen Unfrieden im Herzen. Wie wunderbar, dass wir diesen Frieden nicht nur kennen, sondern auch in uns haben. Und dann auch die Möglichkeit haben, Friedensstifter zu sein. Dass wir auch in Frieden leben dürfen mit unseren Nachbarn. Und das ist nicht immer einfach. Oder mit unseren Mitmenschen. Ja, selbst in dieser Vergebung, in dieser Gnade und diesem Frieden Gottes können wir auch Frieden mit uns selber finden. Und das ist manchmal auch nötig, wo man sich vielleicht Dinge nicht mehr vergeben kann, die man vielleicht getan hat und die man bereut. Zu wissen, Gott hat mir die Sünde vergeben und sie darf bereinigt sein. Man kann auch Frieden mit sich selbst hier finden und das möchte Gott auch. Noch ein letzter Punkt, die Hilfe Gottes. Wir als Kinder Gottes, wir als Nachfolger Jesus, wir dürfen ständig mit seiner Hilfe rechnen. Wie wunderbar, auf viele verschiedene Art und Weisen. Ist, glaube ich, schon uns geholfen worden. Eine Stelle dazu, ihr kennt diesen Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Direkte Hilfe vom Schöpfer. von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Da habe ich auch drei Punkte aufgeschrieben, mir, wie uns schon die Hilfe wahrscheinlich auch wir erleben durften und auch wissen dürfen, wie uns geholfen werden kann in unserem Alltag, in dieser Nachfolge. Einmal die Hilfe durchs Gebet. Wie wir, wie ich schon erwähnt habe, im Gebet ständig zu Gott kommen können. Auch wenn wir ganz alleine sind, dürfen wir wissen, wir sind nicht allein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was, wie wunderbar ist es zu wissen, wenn man ganz alleine wo sitzt. Das hat ein Mensch, der nicht Jesus hat, der hat das nicht. Oder die Hilfe durch das Wort Gottes. Der Simon hat es schon schön gesagt, ja auch. Das Wort Gottes ist ein Kompass. Es gibt uns Lehre, Anweisungen, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, wie es funktioniert. Das ist eine Bedienungsanleitung. Was für eine Hilfe ist es doch uns. Zu allen möglichen, auch ganz praktischen Themen dürfen wir diese Bedienungsanweisung nicht nur einfach lesen, sondern hoffentlich auch anwenden. Und wie viel, da schließt sich auch alles in diesem Wort Gottes, da ist alles enthalten, da finden wir ja gerade diesen Trost, da finden wir ja gerade dieses Wort der Vergebung, des Friedens und ja auch hier diese Hilfe, wie wunderbar. Und es ist nicht nur ein leeres Wort, sondern es ist lebendig und wirksam und zweischneidig, ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich ist uns das Wort Gottes wie eine Medizin für alle Dinge verordnet. Das ist wunderbar, das ist wie eine Medizin, die wir nehmen dürfen zu uns. Für alle Krankheiten. Das ist ein Wundermittel Gottes für uns, sein kostbares Wort. Ja, Hilfe durch im Gebet, durch Hilfe durch das Wort Gottes, aber auch Hilfe von Menschen. Wir Christen, wir dürfen wissen, wir sind nicht alleine und wie wunderbar auch hier zu wissen, wir haben eine Gemeinde, wir haben Schwestern, wir haben Brüder, wir haben Väter und wir haben Mütter im Herrn bekommen. Und auch wenn wir vielleicht ja, den Weg in unserer Familie, ich sag mal, irdisch gesehen, alleine gehen müssen, dürfen wir wissen, wir haben Gläubige, wir haben doch eine Gemeinde, die für uns da ist hoffentlich und die für uns betet, die, wo wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, wo wir uns einander helfen dürfen. Und da möchte Gott dich auch gebrauchen, da möchte er uns jeden Einzelnen dazu gebrauchen. Das dürfen wir natürlich genießen. Das ist auch so ein Lohn, den wir haben, wenn wir wirklich alles hinter uns lassen, dass wir sowas haben, auf eine ganz andere Ebene. Das dürfen wir natürlich genießen, aber gleichzeitig auch dürfen wir hier Gebende sein und auch einander dienen. Da möchte ich uns an diesem Punkt auch ermutigen dazu, solche zu sein, es dankbar anzunehmen, aber auch, ja, auch hier zu dienen. Die Liebe, die untereinander regieren darf, weil Jesus vorangeht. Wunderbar. Und der letzte Punkt, was die Hilfe betrifft, Hilfe, die uns verheißen ist durch die Engel Gottes. Hier auch ein interessanter Vers, Psalm 34, Vers 8. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und errettet sie. An anderer Stelle heißt es, dass die Engel Gottes den Befehl Gottes ausführen. Sie sind wie Winde, wie eine Feuerflamme und sie behüten auf uns auf unserem Weg. Das ist eine Ebene, die wir sichtbar gar nicht wahrnehmen. Aber da gibt es so viele Zeugnisse, so viele Beispiele, die wir schon gehört haben, wo ganz praktisch das Auto plötzlich stehen bleibt. Wo du vielleicht intuitiv nochmal nach dem Kind schaust, wo du aus einem Autowrack aussteigst und dir ist nichts passiert. Hilfe durch Engel Gottes, die eingreifen, die Gott sendet und ganz besonders für seine Getreuen, die ihm, seine Diener, seine Nachfolger. Wunderbar, wenn man das auch wissen darf. Ich werde da auch so erinnert an die Geschichte von Elisa. Sie waren ja in dieser Stadt, Samaria, glaube ich, war es. Und dann sind sie umzingelt von den Feinden, ja. Und der Knecht Elisa sagt, oh weh, das sind so viele, ich möchte uns die Stelle vorlesen. Da sprach sein Knecht zu Elisa, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Und wie oft geht's so, ja? Wir sehen die Sorgen, wir sehen die Wellen, wir sehen den Feind, wir sehen das Problem. Er sprach, also Elisa, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihnen doch die Augen, damit er sieht. Das wünsche ich auch für mich, für uns alle, dass auch wir unsere Herzensaugen, dass unsere geistlichen Augen dafür geöffnet werden, dass der Engel des Herrn sich um uns lagert und dass nichts geschieht in deinem Leben, in unserem Leben, was der Herr nicht zulässt. Und Gott meint es gut und alles darf uns zum Besten dienen. Das müssen wir glauben. Das müssen wir glauben und ihm da auch vertrauen. Ja, was für einen liebenden, treuen Herrn wir doch haben, oder, Geschwister? Ich darf an dieser Stelle nochmal uns aufrufen, uns ermutigen, Werbung hier zu machen, auch für unseren Herrn und für die Nachfolge Jesus Christus. Du, der du noch nicht auf dem Weg bist, entscheide dich. Triff eine vernünftige, triff eine tiefgründige Konsequenzentscheidung. Sei dir deines Preises bewusst, was ich am Anfang genannt habe. Aber ich möchte uns da auch ermutigen, am Ende und auch schon selbst für dieses Leben hier auf Erden fällt dieser Preis nicht ins Gewicht zu dem Lohn, den wir in Jesus haben in dieser Nachfolge. Wunderbar. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles andere hinzugefügt werden. Und dann dieses große Ensemble, wie man so sagt, das ewige Leben. Das dürfen wir im Glauben für die Zukunft wissen und ja, haben, wie wunderbar zu wissen, nicht wie es im Römer 6, Vers 23 steht, dass der Sündenlohn der Tod zur Folge hat, sondern dass wir durch die Gnade Gottes und wenn wir in dieser Nachfolge stehen, dass uns Jesus Christus uns dieses ewige Leben verheißen ist, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, abschließende Worte, die, egal wo du stehst, uns alle treffen oder betrifft und wo ich einfach uns auch mitgeben möchte für die kommende Woche. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und ganz am Ende von der Heiligen Schrift heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Möge es reichlich ausfallen für unseren Herrn und für sein Reich. Amen. Ich möchte beten. Ja, treuer Herr und Heiland, wie wunderbar ist es doch, dir folgen zu dürfen und einfach hier aus deinem Wort zu schöpfen und zu erkennen, dass du so ein guter Herr bist, der alles gibt, was wir brauchen. Schon selbst für dieses Leben hier, wo uns ja, in dieser Nachfolge auch Leiden verheißen ist und die Schmach Christi tragen und das Kreuz auf sich nehmen, um deines Namens willen. Aber wie wunderbar, Herr, und wir wollen es nicht bereuen. Und vielen Dank für all diese Verheißungen und auch diesen Lohn, den du auch dem Petrus hier klar machst, auch wo er alles hinter sich gelassen hat und es ihm, ja, wirklich menschlich gesagt, viel gekostet hat. Und aber dass das alles nicht ins Gewicht fällt für das, was du uns gibst in dir selbst und in dieser Nachfolge. Herr, so möchte ich auch bitten, dass du es mir gibst und meinen Geschwistern, dass wir nicht passive, sondern aktive Nachfolge Jesus sind, ja, in deinem Reich, in deinem Weinberg arbeiten und ja, dass wir wirklich investieren in diese Nachfolge, in dein Reich und immer mehr das erkennen und auch wirklich tun, wegblicken von dieser Welt und diesem Gewinn und den Reichtum, den wir auch hier im Westen genießen vor allem. Ja, dass wir investieren in dein Reich und immer mehr so denken, auch wie du denkst, diese göttlichen Augen Herr, bekommen und sehen, wie du alles auch beurteilst und legest du in unsere Herzen. Wir danken dir dafür. Amen.
Danke, lieber Yoshi, für diese neue Lektion aus dem Leben von Petrus. Ich fand den Punkt sehr gut, was der Lohn der Nachfolge ist, schon hier auf Erden, und zwar der Trost und der Frieden Gottes, den die Welt nicht kennt. Und ich persönlich durfte das auch erfahren, und ihr sicherlich auch. Wenn es sogenannte Schicksalsschläge gibt, wenn es Nachrichten gibt, die uns nicht gefallen, dass der Herr uns umschließt und dass er das tut durch Geschwister. Und das ist wunderbar. Ich habe gestern ein Zeugnis vom Roger Libby gehört, wo er Zeugnis gibt von seinem Glaubensleben und unter anderem auch sagt, dass er seinen ältesten Sohn verloren hat. Aber er hat ein Grinsen im Gesicht und sagt, der Herr hat uns in dieser Zeit umschlossen. Er hat uns Trost und Frieden geschenkt, und das kann nur ein wahrer Gläubiger sagen, der den Herrn kennt, der tröstet. Und ich finde, das ist auch hier schon so ein Lohn, hier als Gläubiger den Lohn zu empfangen, Frieden zu haben, Trost vom Herrn. Und das dürften auch meine Frau und ich erfahren mit unserer Tochter, als die Nachricht kam mit dem Herz. Und ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, aber ihr dürft auch gerne dran denken. Wir haben morgen wieder einen Termin nach 3 Monaten in der Klinik in Tübingen. Bitte denkt da auch dran. Und was Erfreuliches noch, die letzten 2 Wochen hatte meine Frau ein bisschen Komplikation mit den Medis für Elea, weil es bei der Apotheke falsch berechnet wurde, die Zugabe, und da war sie beschäftigt und hat in den Unterlagen gucken müssen, und dann ist ihr auf einmal aufgefallen, dass eins von den beiden Löchern verschlossen ist. Wir wussten es nicht. Und sie hat es gelesen und ruft mich und sagt, lies mal, da steht, dass eins zugewachsen ist von selber, und der Arzt hat es uns nicht gesagt beim letzten Mal, und wir haben es jetzt durch die Komplikation in dem Bericht lesen dürfen und den Herrn danken dürfen und loben dürfen, dass er uns das so gezeigt hat jetzt noch. Da sind wir wirklich dankbar. Und ja, betet bitte für das andere, das größere Loch ist einfach noch da. Aber auch da kann der Herr wirken. Bitte denkt mit dran. Ich möchte euch verabschieden, euch einen gesegneten Sonntag, eine gute, gesegnete Woche in der Nachfolge Jesu wünschen. Und bis zum Wiedersehen. Wir singen letztes Lied 564.